dass ihr da seid. Schön, dass auch Leute im Livestream daheim da sind. Ich begrüße euch alle recht herzlich. Hier in der neuen Werkstatt ist auch Jesus da. Er ist auferstanden. Wir haben das Licht wieder angezündet zum Zeichen, dass der selber von sich sagt, ich bin das Licht der Welt, der in unser Herz hineinleuchten will, er ist auch hier gegenwärtig. Ich möchte mit ihm beten. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt hier zusammen sind in deinem Namen. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du auch weißt, was jeder mitbringt, was uns noch beschäftigt von den letzten Tagen, von diesem Morgen. Danke, dass du uns jetzt begegnen möchtest in den Liedern, in der Predigt, in den Begegnungen untereinander. Danke, dass wir ja wirklich das wissen dürfen, dass du jetzt für jeden das bereithältst, was jeder gerade braucht. Du siehst in unser Herz hinein. Segne du uns und diesen Gottesdienst. Amen. Ja, wir haben ganz bewusst die Osterzeit mit einem Gottesdienst abschließen möchte. Wir haben ja nur alle paar Wochen Gottesdienst. Und deswegen haben wir auch beim Lieder raussuchen überlegt, was könnten auch noch für Lieder sein, die uns einfach auf dem Herzen liegen, rund um Ostern. Um das Geschehen, auch was am Kreuz passiert ist. Es gibt ja unheimlich viele Lieder vom Kreuz. Und deswegen haben wir am Anfang auch ein Lied rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wir haben ja so einen ökumenischen Osterweg aufgebaut. Und die Leute vom Bauhof, die haben am Sonntagabend oder ja Ostermontagabend denkt, jetzt ist ja Ostern vorbei. Und haben dann am Dienstagskreuz wieder abgebaut. Und wir haben uns gewundert, haben gedacht, oh, das ist doch eine unserer Stationen. Haben dann schnell was überlegt, wie wir die Leute dann in die Kirche weiterleiten, weil da ja auch ein Kreuz steht. Haben aber auch gemerkt, dass einige das Kreuz dann nicht gefunden haben. Und ins Feedbackbuch reingeschrieben, oh, schade, dass das Kreuz nicht mehr da ist. Das ist wirklich schade, wenn das Kreuz nicht mehr da ist. Bei uns ist es da, in jedem Gottesdienst. Und erinnert uns an das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und deswegen starten wir auch mit dem ersten Lied, ich sehe das Kreuz. Ich darf die Band nach vorne bitten. Danke, dass ihr eure Gaben einbringt und mit uns hier singt.
Die Bibel erzählt uns seit 2000 Jahren die Geschichte von der Auferstehung, die Geschichte vom leeren Grab. Hier das Bild bei unserem Osterweg mit dieser schönen Wurzel und dieser Andeutung, dass der Auferstandene auf der anderen Seite steht. Die Osterwege bei uns in Eggertenzlingen, aber auch in vielen anderen Orten, erzählen uns diese alte Geschichte bis zum heutigen Tag. Auf ganz unterschiedliche und kreative Weise, für Kinder und für Erwachsene, mit Symbolen, mit Bildern. Hier haben wir mal unsere ganzen Stationen aufgebaut. Ich weiß nicht, wer die Zeit hatte, alles anzugucken. Heute ist das Wetter nicht ganz so schön, aber der ganze Tag heute sind die Stationen noch aufgebaut. Könnt ihr sie noch anschauen, mit Symbolen, mit Installationen. Sie wollen uns erinnern, was vor 2000 Jahren in Jerusalem passiert ist. Aber auch an anderen Orten, zum Beispiel in Essen, gab es eine große TV-Produktion von RTL. Ursprünglich schon im Jahr 2020 geplant und dann Corona-bedingt verschoben und nochmal verschoben. Jetzt in diesem Jahr hat es stattgefunden. Ein weiterer Versuch, das zentrale Ereignis unseres christlichen Glaubens, diese Geschichte vom Leiden und Sterben und vom Auferstehen Jesu für die Menschen von heute nachzuerzählen. Und was bleibt davon? Ostern ist vorbei. Die Geschichte vom leeren Grab ist erzählt. Wir waren bei diesem Weg, auch gar nicht weit weg von uns in Silmingen, vom großen EC aufgebaut, in wunderschöne Szenen. Wir haben dort an der Station jemanden getroffen und hat gesagt, das sieht ja aus wie im Freilichttheater. Genau, also wunderschön aufgebaut. Aber jetzt abgebaut. Die Geschichte vom leeren Grab ist erzählt, einmal mehr. Und das ist doch eigentlich auch unser Schicksal. Wir leben nach Ostern. Jahrtausende nach Ostern. Wir haben sie wieder gehört, diese Osterbotschaft, wie schon so oft. Vielleicht auch von Kindheit an. Die Geschichte hat nichts Überraschendes mehr für uns. Jesus ist auferstanden. Ja, das ist Grund zur Freude. Aber es fällt schwer, vielleicht gerade in diesem Jahr in den Jubel einzustimmen, nur weil eben Ostern im Kalender steht. Denn das Leid hat ja nicht aufgehört. Auch der Tod hat nicht aufgehört. Das Sterben geht weiter, es ist uns sogar näher gekommen, als uns lieb ist. In der Ukraine, aber auch mitten unter uns. Gerade in den letzten Tagen, da herrscht auch unter dem ein oder anderen Gemeindeglied bei uns große Trauer über den Verlust geliebter Menschen. Ostern 2022 hat es nicht beendet. Müsste das nicht anders sein? Ostern bedeutet doch, der Tod hat keine Macht mehr. Und wo spüre ich das? Wie spüre ich das? Hilft einem Trauernden der Glaube daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Macht es den Schmerz kleiner und das Leben ohne den geliebten Menschen erträglicher? Im ersten Moment wohl kaum. Zu groß ist die Macht des Todes. Dass die Auferstehungskraft aber noch größer ist als die Macht des Todes, das bleibt in der Trauer oft verborgen. Das erschließt sich uns erst im Glauben. Wo Menschen um uns herum sterben, da wird unser Glaube erschüttert. Da geraten wir in Zweifel. So wie die beiden Jünger, denen wir heute im Predigttext begegnen. Es ist die Fortsetzung der Ostergeschichte. Das, was am Tag der Auferstehung Jesu noch geschehen ist. Sie wird in den Osterwegen unserer Zeit eher selten erzählt. In den vier Evangelien berichtet uns nur der Evangelist Lukas davon. Dabei ist es ganz zutiefst unsere Geschichte, die der Lukas, der Arzt, der Menschenkenner, uns dort erzählt. Ursprünglich für den Theophilus, für seinen Freund, extra aufgeschrieben. Denn Lukas will den Glauben seines Freundes, aber auch unseren Glauben stärken. Für Lukas war klar, die Ostergeschichte ist mit dem leeren Grab am Ostermorgen noch nicht zu Ende erzählt. Das leere Grab, es hinterlässt Fragen, offene Fragen, bei den Menschen unserer Zeit ebenso wie bei den Jüngern damals. Wir sind gespannt, was wir heute aus der Bibel von den Emmaus-Jüngern lernen. Nicht nur wir hier oben, sondern auch ihr Kinder unten hört heute diese Geschichte. Aber bevor wir das hören, ist die Band nochmal dran. Nochmal mit einem schönen Osterlied, Jesus, meine Hoffnung lebt. Ja, das Lied, das wir gerade gesungen haben, das könnte aus dem Mund der Emmaus-Jünger sein. Und wir lesen in Lukas 24, ja, wie der auferstandene Jesus zwei Jüngern begegnet ist auf dem Weg nach Emmaus. Ich habe uns den Abschnitt mal überschrieben mit Jesus lebt mitten unter uns, aber er wird nicht erkannt. Wir lesen dort, am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Zwei Jesus-Jünger sind nach diesem traurigen, ja nach dem traumatischen Ereignis aus Jerusalem fortgegangen. Doch sie haben das gehört, was die Frauen im Freundeskreis von Jesus erzählt haben. Dass sie am frühen Morgen nochmal zum Grab wollten, um zu trauern, um Jesu Leichnam zu salben. Doch der Stein vor dem Felsengrab war weg. Und in der Höhle, da lag kein Leichnam mehr. Zunächst denken die Frauen, er muss gestohlen worden sein. Aber dann sind sie überzeugt, Jesus lebt. Und das erzählen die Frauen den 11 Jüngern. Und diese Nachricht haben auch diese beiden hier gehört. Doch glauben können sie es nicht. Die Erzählung der Frauen, diese Botschaft vom leeren Grab, sie ändert nichts für sie. Jesus ist nicht mehr unter ihnen. Das ist ihre traurige Realität. Dabei hatten sie sich das alles doch so ganz anders vorgestellt. Sie hatten große Zukunftspläne mit diesem Jesus. Jesus sollte doch die römische Fremdherrschaft beenden, die Mächtigen vom Thron stürzen und die Niedrigen erhöhen. Ein neues Reich sollte doch anbrechen. Jesus hat doch schließlich oft davon gesprochen. Er wollte Gottes Reich aufrichten, ein Reich, in dem die Liebe regiert. Doch mit dem Blick auf die letzten Tage ist doch eines klar. Wieder einmal hat der Hass gesiegt. Und selbst wenn Jesus nicht mehr im Grab liegt, was ändert das? Er ist weg und alles ist beim Alten. Also kehren sie zurück zum Alten, zurück in ihr Heimatdorf nach Emmaus. Und was in den vergangenen Tagen passiert ist, ja, das beschäftigt noch ihre Gedanken und ihre Worte auf dem Weg. Aber all das gehört nun der Vergangenheit an. Der Traum ist ausgeträumt und sie gehen zurück in ihr altes Leben. Wie so viele unter uns. Die Osterbotschaft haben sie wohl gehört, aber glauben können sie daran nicht. Kennt ihr das? Ich habe Menschen beobachtet, die den Osterweg durchgegangen sind. Manche waren begeistert, andere haben nur den Kopf geschüttelt. Sie können mit dieser Geschichte nichts anfangen. Zu weit weg von ihrer Realität. Wir lesen weiter. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Sie sind auf dem Weg und noch ist nichts passiert. Keine Vision des Auferstandenen, kein Osterwunder. Nur ein unbekannter Mann gesellt sich zu ihnen. So wie uns täglich Menschen begegnen, die unsere Wege kreuzen und uns ein Stück weit begleiten. Kollegen, Mitarbeiter, Bekannte, Freunde. Vielleicht ist einer dabei, der zuhört und nachfragt. Nicht spektakulär. Und doch setzt sich beim gemeinsamen Gehen ein Gespräch in Gang. Es passiert etwas. Es ändert sich etwas. Hören wir auf das Gespräch dieser beiden mit dem Unbekannten. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer der beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß? Was meint ihr? Fragt Jesus. Jesus hat ganz schön Humor, oder? Er stellt sich unwissend. Als ob er gar nicht wusste, was geschehen ist. Dabei ging es um ihn, um sein Leben. Er stellt sich unwissend, damit die Jünger ihm erzählen, was sie bewegt, was sie denken. Und sie tun das und öffnen Jesus ihr Herz und offenbaren ihm dabei auch ihre drei größten Glaubenshindernisse. Das, was mit Jesus aus Nazareth, geschehen ist, antworten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Er war ein Prophet. Jetzt ist er nicht mehr da. Jeder im Volk konnte das in seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er, der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Zunächst im ersten Schritt darf alles raus. Die enttäuschten Erwartungen und die unerfüllten Hoffnungen, die sie in Jesus gesetzt hatten. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man doch. Am 3. Tage hat jeder Jude die Hoffnung auf eine Auferstehung begraben. Denn nach jüdischem Denken verlässt die Seele den Leib am 3. Tag. Wir erinnern uns, als der Lazarus gestorben ist, da wartet Jesus bis zum 4. Tag, um wirklich zu zeigen, dass er die Macht über den Tod hat. Mit dem Sonnenaufgang am Ostermorgen war diese Frist abgelaufen. Der Kleopas, einer von den beiden, wird ja hier mit Namen genannt. Er darf sich alles von der Seele reden, was seinem Glauben im Wege steht, weil ihm einer zuhört, weil Jesus zuhört. Das kennen auch wir. Das tut gut. Es ist auch so wichtig für uns und für alle, die sich noch mit dem Glauben an Jesus und seine Auferstehung so unendlich schwer tun. Menschen, die von Gott enttäuscht sind, weil ihre Wünsche, ihre Gebete nicht erfüllt wurden. Reden ist der erste Schritt zurück ins Leben. Aber das Ganze geschieht noch, und das sehen wir hier bei den beiden, mit einer gewissen geistlichen Blindheit. Auch das kenne ich von mir. Ich rede über meine Erfahrungen, über meine Ängste, meine Trauer, aber ich nehme dabei mein Gegenüber, der so aufmerksam zuhört, gar nicht mehr wahr. Wichtig ist mir in dem Moment nur, dass jemand da ist, der zuhört, der die Klage oder auch meine Wut aushält, sich meine vielen Fragen anhört, ohne schnelle Antworten darauf zu haben. Und dabei merke ich gar nicht, dass mir in meinem Zuhörer bereits das ganze Wesen meines Herrn Jesus begegnet. Lassen wir die beiden ihr Herz noch weiter ausschütten und dabei auch das nächste Glaubenshindernis entdecken. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen von einem Engel, der ihnen erschienen ist. Sie sagten, oder der Engel sagte, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Die Frauen nicht und auch diese beiden Jünger nicht. In diesem letzten Satz steckt die ganze Resignation. Was bringt mir ein leeres Grab, wenn Jesus nicht da ist? Und dazu den Auferstandenen gar keiner gesehen hat. Ich höre hier ein Hauptargument der Nichtchristen heraus. Wie soll ich an deinen Jesus glauben, wenn ich ihn nicht sehen kann? Wie soll ich an eine Auferstehung glauben, wenn noch keiner vom Tod zurückgekehrt ist? Ja, diese Frage ist berechtigt. Diese Frage muss beantwortet werden, sagt auch ein Paulus. Und er sagt es so: Wenn Christus nicht wahrhaftig auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergeblich. Er ist auferstanden und wartet darauf, uns zu begegnen, dass wir das erkennen, dass wir ihn sehen. Der Paulus hatte doch das gleiche Problem. Auch er war dem Auferstandenen nicht begegnet und war felsenfest davon überzeugt, die Christen, die muss ich verfolgen. Bis ihm der Auferstandene vor Damaskus ganz persönlich begegnet ist. Auch die Emmausjünger und jeder von uns braucht diese persönliche Begegnung mit Jesus. Dabei ist uns allen Jesus viel näher, als wir denken. Jesus offenbart sich hier und jetzt. Ganz genau wie bei den Emmausjüngern. Er ist bereits mitten unter uns und wird doch von vielen nicht erkannt. Und das ist das dritte große Glaubenshindernis und unser Problem bis heute. Wir lesen weiter. Darauf sagte Jesus zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Dieser kurze Abschnitt der biblischen Erzählung macht deutlich, reden allein reicht nicht. Man muss sich auch etwas sagen lassen können. Jesus zeichnet sich auf dem Weg mit den Jüngern nicht durch besonders empathische Reaktionen aus. Er sagt nicht, das klingt ja furchtbar, was ihr da erlebt habt. Ich kann eure Trauer verstehen. Verständlich, dass ihr nur noch weg wollt. Vielleicht hat er das alles auch gesagt, aber überliefert ist es uns nicht. Nur, dass er diese beiden richtig vor den Kopf stößt. Ihr Unverständigen, in einer anderen Übersetzung heißt ihr Dummköpfe. Was habt ihr nur für träge Herzen, übersetzt Luther. Nicht besonders freundlich, wie Jesus hier redet, oder? Aber offenbar wohl nötig. Vielleicht bis heute. Nun kommt es darauf an, ob ich mir von ihm, von Jesus etwas sagen lasse. Ob ich bereit bin, mich auf einen Blickwechsel einzulassen. Denn genau das ist nötig. Umdenken. Eine Umkehr meines Denkens. Metanoia heißt es im Griechischen. Und bezeichnet die Umkehrung unseres Lebens hin zu Jesus. Und die beginnt im Kopf. Jesus legt den Jüngern die Schrift aus. Er stellt dabei das, was sie gerade erlebt haben, in einen anderen Zusammenhang. Jesus ist nicht gescheitert. Mit dem Kreuz ist nicht alles aus. Das Kreuz war das Ziel. Er hat die Erwartungen nur ganz anders erfüllt als gedacht. Das, was wir als Scheitern erleben, als Leiden und Sterben, das ist der Weg Gottes zum Leben. Gott schenkt uns das Leben durch den Tod. Das müssen sich die Emmausjünger und auch wir sagen lassen. Es gibt ewiges Leben im Angesicht des Todes. In der Trauer schwer zu ertragen und doch wichtig zu hören. Die Emmausjünger bekommen eine neue Perspektive auf ihr Leben. Aber das dauert. Bei ihnen dauert es zumindest diese 2 Stunden, bis sie in Emmaus angekommen sind. Bei uns dauert es vielleicht noch länger. Vielleicht einen ganzen langen Lebensweg lang, bis dieser geistliche Durchbruch bei uns ankommt. Er beginnt dort, wo uns durch Jesus und durch seinen Geist die Bibel ausgelegt wird. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Die Bibel lässt sich nur von Jesus her verstehen. Jesus öffnet den Jüngern die Schrift, nachdem sie ihm ihr Herz geöffnet haben. Jesus öffnet auch uns die Schrift, wenn wir ihm unser Herz öffnen. Das tut er bis heute. Jesus ist nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Die Trauernden, die Weinenden, die liegen ihm am Herzen. Alle, die sich ihm anvertrauen, schenkt er seine Gemeinschaft. Genau das tun die Emmausjünger, wenn wir den Text weiterlesen. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn wieder nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Herr, bleibe bei uns, sagen die Jünger hier. Das ist mehr als eine Einladung zum Abendessen oder zur Übernachtung hier. Sie öffnen Jesus nicht nur ihr Herz und ihr Haus, sondern ihr Leben. Jesus ist ihnen unaufgefordert begegnet, aber zum Bleiben muss er gebeten werden. Das gilt auch für uns. Jesus drängt sich niemandem auf. Er will gern bei uns sein, aber er wartet, bis wir ihn einladen. Dabei wird aber hier noch was deutlich. Jesus wird vom Gast zum Gastgeber. Die Gemeinschaft beim Essen ermöglichte Jesus eine neue Einsicht. Eine Schriftauslegung, die nur den Kopf anspricht, die verändert das Leben nicht. Und Jesus spricht hier Leib und Seele an. Beim Abendessen öffnet er ihnen die Augen. Plötzlich erinnern sie sich an die Worte ihres Herrn, was er über Brot und Wein gesagt hatte, die sie teilen sollen zum Gedächtnis an den Tod, bis er wiederkommt. Doch in dem Moment, wo sie dem unbekannten Herrn, in ihm den Herrn Jesus erkennen, ist er auch schon wieder weg. In einem Moment da und dann wieder weg. Die Erfahrung kennen wir auch. Da spüren wir ihn beim Bibellesen, beim Reden mit anderen, aber er bleibt uns nicht irgendwie zur Verfügung. Im nächsten Moment scheint er wieder weit weg zu sein. Doch die Freude, die bleibt bei ihnen. Rückblickend erinnern sie sich, dass sie schon auf dem Weg etwas gespürt haben von seiner frohmachenden Nähe, als Jesus ihnen eben die Schrift ausgelegt hatte. Brannte nicht unser Herz, heißt es in einer anderen Übersetzung. Auch wir erkennen und erleben Jesus bis heute auf diese beiden Weisen, im Abendmahl und in seinem Wort. Weil im Abendmahl beides zusammenkommt. Das Abendmahl, sagen wir, ist ein Sakrament. Dort kommt zum Wort ein sichtbares Zeichen hinzu. Eine Zeichenhandlung, mit der das Wort nochmal ganz neu visualisiert wird und verstanden wird. Jesus wird im Sakrament nicht nur erkannt, sondern mit allen Sinnen erlebt. Und darum geht es am Ende, dass Ostern zu einem persönlichen Erlebnis wird. Jesus lebt noch heute in mir und mit mir, mitten in meinem Alltag. Das haben die Emmaus-Jünger gerade erlebt und das holt sie heraus aus der Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit und verändert auf der Stelle ihr Leben. Wir lesen die letzten Verse. Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Vor ihnen wurde sie mit den Worten Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählen die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Das, was sie gerade erlebt haben, das müssen sie unbedingt auf dem schnellsten Weg den anderen weitersagen, die doch auch so hoffnungslos und orientierungslos am Ende waren, weil sie den Auferstandenen noch nicht gesehen haben. Noch in der Nacht brechen sie auf. Sie laufen zurück nach Jerusalem, vielleicht war es eher sogar ein Rennen. Sie können nicht schweigen von dem, was sie gerade erlebt haben. Jesus hat ihnen nicht nur die Schrift geöffnet, sondern auch den Mund. Aber noch bevor sie den Mund aufmachen können, um den Auferstandenen zu bezeugen, da hat Jesus die Jünger schon vorbereitet. Er ist auch anderen schon begegnet. Hier wird er Simon genannt. Ostern ist also endlich bei den Jüngern angekommen. Auf den Freudenruf, der Herr ist auferstanden, schallt es wie bei uns heute zurück, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann hört eigentlich unser Text auf, aber der nächste Vers gehört doch noch dazu. Da heißt es dann, noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Mittendrin im Berichten. Also beim Zeugnis geben, da tritt Jesus in den Kreis der Jüngerschar. Jesus öffnet den Jüngern nicht nur den Mund, sondern dort, wo sie ihren Mund öffnen, ist er zugleich gegenwärtig. Das soll und darf auch eine Ermutigung für uns sein, dass wir unsere Jesus-Begegnungen, und wenn es nur kleine Momente waren, nicht für uns behalten, sondern als mutmachendes Lebenszeugnis anderen weitergeben, damit auch andere erfahren und erleben, dass Jesus heute noch lebt, mitten unter uns. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass wir in den Emmaus-Jüngern doch auch uns selber entdecken. Danke, dass wir auch das wissen dürfen. Du lebst und du zeigst dich immer wieder in unserem Leben. Und lass uns von den Emmaus-Jüngern lernen und davon auch anderen erzählen. Auch in unserer heutigen Zeit, wo sich so viele schwer tun, über das leere Grab nachzudenken. Herr, und schenk du uns immer wieder auch Momente, wo wir das in deinem Wort entdecken, wo du uns die Augen öffnest. Lass uns erleben, dass du uns ganz nahe kommst. Wir erkennen, dass du in unser Leben eintreten möchtest. Und hilf uns immer wieder, unser Herz dir zu öffnen. Wir bitten dich jetzt an diesem Morgen auch für alle, die sich noch schwer tun, deren Herz gerade noch voller Trauer ist. Tröste du sie. Lass sie erkennen, dass du dem Tode alle Macht genommen hast. Danke, dass wir dir auch alle anbefehlen dürfen, die in der Ukraine im Krieg gerade leiden. Tröste du alle, die Menschen verloren haben. Danke, dass wir uns dir anbefehlen dürfen mit allem, was uns bewegt. Und wir bringen es vor dich mit den Worten, die du uns selber gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf die Band wieder nach vorne bitten. Ihr habt uns noch ein schönes Lied. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Infos weitergeben. Ihr habt ja auf den Plätzen schon die neue Gottesdienstflyer entdeckt. Die dürft ihr gern für euch, aber auch für andere mitnehmen. Es hat am Infotisch noch genügend. Da sind die nächsten Termine drauf, bis zu den Sommerferien oder sogar noch einen Termin danach. Dann sehen wir hier noch, was sonst noch ansteht. Jetzt in dieser Woche, am Mittwoch, trifft sich die Frauengruppe von der Marita wieder hier in der neuen Werkstatt. Der Bibelgesprächskreis erst eine Woche später, am 2. Mai um 14 Uhr Montag und dann am Dienstag nächster Woche, also nicht jetzt am Dienstag, sondern am Dienstag in einer Woche, am 3. Mai um 20 Uhr Gemeindebibelabend. Wir wollen das erste Samuel-Buch miteinander durchgehen und es gibt die Möglichkeit für euch, das entweder Montagnachmittags um 14 Uhr zu machen, wenn das für euch die bessere Zeit ist, oder am Dienstagabend um 20 Uhr. Wir werden es einfach vorerst noch so weitermachen, dass man dem Dienstagabend auch per Zoom dabei sein kann. Für den einen oder anderen, vielleicht auch mit Kindern daheim, vielleicht eine gute Möglichkeit, dann auch noch auf die Kinder aufpassen zu können, nicht extra herfahren zu müssen, wie die Maria oder so. Genau. Dann am 14.05. haben wir mal den Frühjahrsputz angesetzt. Die Marita wird alle, die auf der Liste draufstehen, nochmal kontaktieren, ob der Termin so passt. Ich weiß von ein paar, die würden gerne mitmachen, aber können dann dem Samstag nicht. Also es könnte auch noch sein, wir verlegen das nochmal. Da bleibt er einfach mit der Marita im Kontakt. Also auch wenn ihr jetzt an dem 14. nicht könnt, aber da gern dabei wärt, dann sprecht einfach nach dem Gottesdienst die Marita nochmal an. Dann ist noch ein Angebot am 14.05. Ja, da gibt es einen extra Flyer. Jetzt in der nächsten Zeit haben wir ja über die Sommerzeit nur einmal im Monat Gottesdienst. Und ich bin schon von manchen angesprochen worden, das ist doch schade, dann sehen wir uns ja so selten. Dann habe ich nochmal daran erinnert. Wir wollen ganz bewusst in der Sommerzeit Aktionen machen und das lege ich auch euch ans Herz, zu überlegen, wo gibt es Möglichkeiten, wo wir mit Leuten in Kontakt treten können, die noch nicht zu uns dazugehören. Es gibt Menschen, für die ist ein Gottesdienst noch etwas, was viel oder weit weg für ihr Erleben ist. Und sie sagen einfach, das ist nicht meins. Aber hier zum Beispiel hat der Martin schon länger den Gedanken gehabt, jetzt auf Papier gebracht, Männer wandern. 3 Termine, immer am Samstag, das erste Mal am 14. Mai. Um 14 Uhr geht's los, ein bisschen vorher schon treffen wir uns an der Melchior-Festhalle, da ist ein großer Parkplatz, da kann man die Autos stehen lassen. Machen wir wohl irgendwelche Fahrgemeinschaften, sind selber gespannt, wo es hingeht. Also ich will auf jeden Fall dabei sein, Martin. Sprecht ihn an, meldet euch an, dass wir ein bisschen wissen, wie groß die Gruppe ist. Und Martin, stimmt, du orientierst die Strecke, die man läuft, an denen, die nicht so schnell laufen können oder nicht so viel. Also es braucht keiner Angst haben, dass er da überfordert wird. Wir schauen, wer dabei ist und dementsprechend passen wir das Ganze an. Stimmt das so? Genau, das darf jeder mit, das wird jeder schaffen. Dann jetzt schon vormerken, am 16. Mai, also in der Woche dann, ist montags wieder Bibelgesprächskreis und Dienstag, der 17. Mai, ist dann kein Bibel- oder Gemeindebibelabend, sondern da ist Mitarbeiter- und Mitgliederabend. Da sind alle eingeladen, die in irgendeiner Weise entweder Mitglieder sind oder sich irgendwo hier schon einbringen oder noch einbringen wollen. Also wir wollen auch da keinen ausschließen. Wir wollen halt das, was uns bewegt, was wir einfach in nächster Zeit auch vorhand in einer großen Runde miteinander bereden. Wir haben ja keinen Leitungskreis und für mich ist es immer hilfreich, immer wieder auch euch zusammenzurufen, um das mit euch zu teilen. Sonst muss ich so viele Mails hin und her schreiben und auf Reaktionen warten. Und jetzt ist ja mit Corona, sind wir so weit, vielleicht sind wir da auch draußen unterm Dach oder wie auch immer, je nachdem wie das Wetter ist. Kommt einfach dazu. Wir werden vielleicht auch an dem Abend Zoom ermöglichen. Das müssen wir mal noch schauen. Also wenn ihr sagt, ich wäre gern dabei, aber wegen Kinder daheim oder was auch immer, geht's nicht, dann meldet uns das zurück. Dann können wir das an dem Abend auch möglich machen. Und dann der nächste Gottesdienst hier in der neuen Werkstatt ist dann am 22. Mai. Den möchten wir eigentlich gern im Freien machen. Wenn es irgendwie vom Wetter geht, wenn es arg sonnig ist, bauen wir wieder unsere Segel auf. Da wird es ums Thema Gebet gehen. Das hat auch den Hintergrund, dass unser Verband immer im Mai so ein Gottesdienst zum Thema Gebet anbietet mit verschiedenen Impulsen. Wir haben auch schon konkrete Ideen. Das wird ein bisschen auch was Praktisches werden. Auch die Predigt wird in Teile aufgegliedert. Lasst euch einfach überraschen. Das wird bestimmt eine schöne Sache. Und dann das Thema, habe ich schon mal gesagt, Thema Leben mit Vision, das geht noch weiter. Wir wollen ja mit dem Gustavo Victoria zusammen an dem Thema dranbleiben und überlegen, welche Vision Gott für uns als Gemeinde hier als Gemeinschaft hat. Und das wird dann am 26. Juni sein, mit Gemeinde Mittagessen. Dürft ihr euch schon darauf freuen. Auch das wird man bestimmt schön draußen ein großes Sommerfest dann gestalten. Dann werden wir beim Jubiläum von Neckartenzlingen bei einer kleinen Kinderspielstation im Dorffest mitmachen. Und da sucht die Marita und ich suchen da noch die ein oder andere, wo da mithelfen können. Wir können das samstags oder sonntags oder an beide Tage machen. Da brauchen wir einfach die Rückmeldung, wer uns da helfen würde. Wir werden mit einer Buttonmaschine so Buttons machen und ja, auch mit den Kindern irgendwie Kleinigkeit basteln dazu. Da kommt einfach auf uns zu. Soweit die Informationen, hier vorne steht ja auch alles. Dann darf ich die Band nochmal bitten, zum Segenslied nach vorne zu kommen. Geht in diesen Sonntag als Zeugen des Auferstandenen mit seinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch alle noch einen gesegneten Sonntag. Vielen Dank für alles, was ihr ins Opferkessel reinlegt. Das ist dieses Mal für unsere Aufgaben hier als Gemeinschaft. Herzlichen Dank dafür. Und dann noch die Einladung, draußen ein bisschen zusammenzustehen. Es gibt was zu trinken, es gibt Kaffee, es gibt eine Kleinigkeit zum Essen. Bleibt einfach noch eine Weile da. Draußen hat es auch Heizstrahler, wenn es dann draußen zu kalt wird. Alle, die dann gehen müssen, der Herr mit euch.